Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Future Markets. Und in den nächsten Minuten werden wir natürlich das Thema Zukunft etwas näher unter die Lupe nehmen. Das allerdings auch unter unterschiedlichsten Aspekten, denn es gibt einiges, was man nicht nur zu befürchten hat in der Zukunft, sondern auch einiges, worauf man sich freuen kann. Auch wenn momentan die Situation sich eher zuspitzt und schwierig ist. Aber umso mehr freue ich mich natürlich über meinen Gast heute. Dr. Florence Gaub, NATO-Direktorin des NATO Defense College bist du. Du bist Zukunftsforscherin, du hast ein Buch geschrieben, du bist Militärstrategin und ich glaube, ich darf das. Du bist 46 und deine Vita liest sich neben meiner wie so eine, wie so ein Praktikum im Bällebad.
Nein, so.
Doch, so fühlt sich das an. Wie kommt man von der NATO und von der Militärstrategie die Zukunft zu erforschen? Wie ist dieser Weg entstanden?
Auf den ersten Blick sieht es natürlich ein bisschen vielleicht konträr aus, aber eigentlich ist das eine die logische Konsequenz des anderen. Warum? Also ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über Konflikt, also wie Militär sich von einem Konflikt erholt. Und Konflikt ist ja das per se Unvorhersehbarste. Und deswegen gibt es da viel so strategische Vorausschau, Früherkennung von Krisen und so. Und dann ist der arabische Frühling passiert. Das war eine meiner Regionen, zu denen ich gearbeitet habe. Und natürlich haben sich dann alle die Frage gestellt, wie hätte man das kommen sehen können. Und so bin ich in die strategische Vorausschau immer tiefer reingekommen und habe alles Mögliche gelesen und versucht zu verstehen. Also eigentlich, was man als Wissenschaftler versucht, ist ja nicht nur die Vergangenheit zu verstehen, sondern zu verstehen, um die Zukunft besser voraussehen zu können. Und je tiefer ich eingedrungen bin ins Thema Zukunft, desto spannender fand ich das dann. Und irgendwann hatte ich so viel Material, dann ist ein Buch draus geworden.
Auf das Buch kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Das Thema Zukunft, was ich tatsächlich jetzt von Zukunftsforschern schon gelernt habe, ist, dass man häufig noch das Thema Zukunft behandelt, obwohl es längst schon in der Gegenwart angekommen ist. Das Thema KI ist sowas, also viele sagen, wer jetzt noch KI als Zukunftsmusik empfindet, der hat echt den Anschluss verpasst. Und du hast du hast dich damit befasst, was in der nahen Zukunft passiert und natürlich auch, was man daraus dann lernen kann. Es gibt die Global Trends zum Jahr 2030, hört sich jetzt erstmal weit an, sind aber nur noch 6 Jahre. Was wird sich denn in diesen 6 Jahren verändern? Worauf sollte man sich einstellen oder kann man sich einstellen?
Also was ganz wichtig ist zu verstehen, wenn man Zukunft sagt, das ist ein Wort natürlich in der Einzahl, aber es gibt immer ganz viele verschiedene Zukünfte. Also es gibt verschiedene zeitliche Horizonte, also zum Beispiel, was wir heute Abend essen, ist auch eine Form von Zukunft, die kleinere Zukunft und natürlich die, die wir am meisten kontrollieren. Dann gibt es meine persönliche Zukunft, ja, also mein Leben, dann sind es vielleicht, wenn ich Glück habe, noch 40 Jahre. Dann gibt es die Zukunft unserer Gesellschaft und dann gibt es natürlich die Zukunft des Planeten. Ne? Und die Gesellschaft, das ist dann eben so 10-Jahres-Horizonte werden da gerne angewandt und Zukunft des Planeten oder der Menschheit, da reden wir dann in Hunderten oder Tausenden von Jahren. Also das ist ganz wichtig, es gibt nicht eine Zukunft, sondern immer ganz verschiedene, viele verschiedene, sowohl wer denkt sie, mit welchem Einfluss und welchem Horizont. So, jetzt zur Frage, was können wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren erwarten? Genau wie du gesagt hast, es gibt die etablierte Zukunft, also was wir jetzt schon ganz genau wissen, nämlich also ja, KI ist schon da, ist ja jetzt schon die Debatte. Zukunft ist eigentlich immer jetzt schon da, weil das ist ja das, was wir heute über das denken, was kommen wird. Ne? Also wie das dann tatsächlich aussieht, ist ja wieder was anderes, aber die Zukunft ist ein Konzept dessen, was man heute denkt, was passieren wird. Dann wissen wir natürlich Bevölkerungswachstum, das sind so ganz klassische Raten, da hat man viele Daten dazu. Wir wissen, dass in Europa werden die Menschen länger leben, aber es werden weniger Kinder geboren. Gleichzeitig wird in anderen Ländern, in anderen Regionen der Welt, Afrika zum Beispiel, werden sehr viele Kinder geboren. Da gibt es jetzt noch ein Bevölkerungswachstum in den nächsten 10 Jahren. Wir sind übrigens nicht allein mit diesem ich will es nicht Schrumpfen nennen, weil es klingt so negativ, aber das gibt es auch in Asien, es gibt es auch in den USA, es gibt es auch in Russland. Also die Menschheit als Ganzes wird in den nächsten, so bis 2050, noch ein bisschen wachsen und dann geht es wieder runter. Ne? Also es geht jetzt nicht ewig so weiter, dass wir immer mehr werden.
Aber das ist ja eigentlich es hört sich ein bisschen traurig an, das stimmt, aber eigentlich ist es ja für die Welt, für die Erde keine schlechte Nachricht,
genau.
Gerade wenn man auch hungerleidende Gegenden mit in Betracht ziehen.
Genau, Ressourcen oder auch Druck auf Infrastruktur und solche Sachen. Also das ist auf jeden Fall was, das wird noch eine Weile so anhalten, aber das wird nicht ewig so weitergehen. Dann wissen wir natürlich auch Klimawandel, ist klar, ist eine der großen Herausforderungen, aber auch da ganz wichtig zu verstehen, es gibt einen Korridor an Möglichkeiten. Ne? Also es gibt das beste und das schlechteste Szenario und dann gibt es ganz viel dazwischen. Also es ist jetzt nicht so, dass einer sagen kann, genau so wird es sein im Jahr 2030. Das Wichtigste bei Zukunft ist, dass man immer versteht, was man alles hier und heute tun kann, um sie noch zu beeinflussen. Und dann ansonsten, naja, technologischer Vorausschritt, also es geht ja nicht nur um KI, es gibt auch ganz viele Veränderungen, die positiv sein werden. Ja. Es gibt zum Beispiel gerade im Gesundheitsbereich, es gibt auch technologische Innovationen, die super sein wird für Leute mit Behinderungen, für allerlei Kleinigkeiten, die jetzt schon viel einfacher gehen werden, viel einfacher sein werden als heute. Also es ist nicht alles schlecht an der Zukunft, aber ja, wir leben in einer Zeit, wo die beiden Extreme, extrem gut, extrem schlecht, möglich sind. Und das, glaube ich, macht die Leute sehr nervös natürlich.
Das macht die Leute nervös und man kennt das ja meist auch von sich selbst, ich zumindest, wenn man gefragt wird, wie siehst du die Zukunft? Meistens fallen einem Ängste ein. Kann ich das bestehen? Wie stehe ich dann abgesichert da? Alles in allem. Und wenn man fair ist, muss man ja zumindest, wenn man in Deutschland und in Nachbarländern lebt, sagen, dass es uns gut geht. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wenn es einem richtig gut geht, hat man ein Auto, ist gesund, hat genug zu essen und dass das tatsächlich nicht überall der Fall ist, momentan weltweit, dass man auch viele Menschen sieht momentan, die diese Sicherheit nicht erleben dürfen, ist das ja eigentlich Jammern auf hohem Niveau. Weshalb ist man beispielsweise in Deutschland so kritisch, so ängstlich, obwohl es ja eine lange, lange gute Phase hier schon gibt?
Also zwei Sachen dazu. Das erste ist, der Mensch ist lustigerweise total dazu in der Lage, seine eigene Zukunft optimistisch zu sehen und die seiner Gesellschaft als pessimistisch. Also wenn wir jetzt einen Einzelnen hier auf der Straße fragen würden, was denkst du, wie wird deine Ehe sich weiterentwickeln, wie wird dein nächster Urlaub, was denkst du, kriegst du diesen Job, den du willst? Die meisten denken eigentlich immer, ich glaube, für mich selber wird es ganz gut laufen. Ne? Aber dann, wenn man auf die Gesellschaft schaut, tatsächlich, also da sind die Deutschen jetzt nicht alleine, alle Europäer sind eigentlich mehr oder weniger pessimistisch, da gibt es dann das Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht. Aber das ist nicht überall auf der Welt so. Also wenn man zum Beispiel schaut nach Asien, nicht nur China, auch in anderen asiatischen Staaten, dann haben wir Saudi-Arabien, die Emirate, auch in manchen Städten Afrikas, da ist großer Zukunftsoptimismus da. Warum? Weil sie ein Gefühl dafür haben, was in der Zukunft besser sein kann als jetzt. Und ich glaube, das ist das Problem bei uns. Wir haben es schon so gut, dass wir uns schwer damit tun, uns vorzustellen, was soll denn noch besser werden? Also will ich noch eine Yacht, will ich noch ein drittes Auto oder ein zweites Auto, will ich irgendwie noch weiter weg in Urlaub fahren? Und ich glaube tatsächlich, dass was bei uns gerade der Fall ist, ist, die Zukunft ist in der Krise. Also das, was früher die erstrebenswerte Zukunft war, also noch mehr Wohlstand, das haben wir jetzt erreicht. Also brauchen wir eine neue Zukunft, eine, die vielleicht sich nicht so darauf konzentriert, auf was wir haben, sondern vielleicht mehr auf was wir sind. Also ich bin kein Politiker, ich kann das jetzt nicht so formulieren, aber ich glaube, dass wir keine erstrebenswerte Zukunft aktuell haben, weil die alte Zukunft erreicht oder abgelaufen ist.
Also weil man sozusagen satt ist und das, was man als notwendig empfindet, erreicht hat. Ja. Dann stellt sich aber doch auch die Frage, ob sich das Empfinden oder die Wünsche vielleicht ändern, weg von, ja, das hört sich so idealistisch an, aber weg von materiellen Dingen. Mhm. Hin zu, ich weiß es nicht, Geist, Zeit, Gesellschaft. Wird sich da deiner Meinung nach eine Verlagerung ergeben in der Zukunft?
Also es gibt Studien, die zeigen, dass der Mensch, also glücklich sein, also wenn du das jetzt als Konzept nimmst, als Wert, also eigentlich messen wir in westeuropäischen Staaten den Erfolg eines Staates daran, ob seine Menschen reich sind. Aber es gibt jetzt auch schon bei der UNO, gibt es so eben diesen Happiness Report, die Idee, vielleicht müssen wir das Wohlbefinden der Bürger nicht daran messen, wie viel sie haben, sondern wie glücklich sie sind. Und das Glückliche ist natürlich jetzt nicht irgendwie schreien auf der Straße vor Glück, aber geht es mir insgesamt gut? Und da sieht man tatsächlich, dass es gibt so ein Plateau, also wie es mit Einkommen korreliert. Man kann, ich glaube, bis zu, sagen wir mal, 50.000 Euro im Jahr, wenn man 50.000 Euro im Jahr verdient, je mehr man verdient, desto besser geht es einem. Und dann kommt ein Plateau. Das heißt tatsächlich, man wird nicht mehr glücklicher. Ein Millionär wird nicht glücklicher sein als jemand, der 50.000 Euro im Jahr brutto verdient. Sehr wahrscheinlich nicht, weil viel mehr Geld einfach nicht viel mehr glücklich macht. Und dann idealistisch, ich meine, am Ende des Tages kommt man wenn man keine Antworten hat, immer zu so idealistischen, schrägstrich philosophischen Debatten, nämlich, okay, was sind wir als Menschen, warum sind wir eigentlich hier? Und dann tatsächlich geht es um den Sinn des Lebens. Das ist jetzt irre, dass wir jetzt hier in so einer Sendung darüber sprechen, aber darum geht's. Das merkt man ja jetzt auch schon, die Leute wollen mehr Zeit für sich selbst haben, die Leute wollen mehr in der Natur sein, die persönliche Beziehungen werden wichtiger. Also alles, was jetzt noch vor 30 Jahren in einem Science-Fiction-Film wäre, das nicht vorgekommen. Das wird jetzt aber Teil der Zukunft werden, denke ich, ja.
Ich finde das tatsächlich gar nicht so abstrus und die Zuschauer wissen vielleicht auch, dass, wenn sie schon mal Future Markets geschaut haben, ich bin kompletter Quereinsteiger, ich habe Philosophie studiert und bin dann zum Kapitalmarkt gekommen und ich finde tatsächlich diese Verknüpfung sehr spannend von der Frage nach dem Sein zu der Frage von, ja, was heißt Science Fiction? Das hört sich immer so ein bisschen an einer Comic, den man durchblättert, den man in der Jugend oder den ich auch von meinem älteren Bruder immer mal durchgeschaut habe. Aber diese Verknüpfung ist durchaus da, von der Frage des Seins oder des Ursprungs hin zu dem, was in Zukunft sein wird. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass die Zukunftsprognosen, wie wir sie früher von Jules Verne ganz früher schon mal gelesen hatten und gedacht haben, wow, wir fliegen dann alle mit dem Auto darum. Und ich habe lustigerweise jetzt die Woche erst stand ich im Stau und mein Vierjähriger sagte, Mama, wäre doch jetzt super cool, wenn jedes Auto Flügel hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann stell mal vor, was da oben los wäre. Dann sagt er, nee, wäre nicht gut. Ne? Aber diese Zukunftsprognosen, die treffen zum Großteil gar nicht ein oder treffen nicht zu, oder?
Es gibt da keine Statistik dazu, aber es gibt einiges, was schon eintritt. Also wenn man sich mal Star Trek anschaut, ne? Das iPad, das kommt eigentlich aus Star Trek. Der Communicator hat Motorola inspiriert. Dann haben wir die Türen, die so auf und zu gehen. Ne? Also da gibt es... Nicht alles aus Science Fiction wird so eintreten. Also Science Fiction ist, wenn du so willst, ein Angebot, eine bestimmte Vision dessen, was passieren kann. Jetzt gerade jüngere Science Fiction hat mehr die Funktion zu warnen. Da geht es dann ganz oft darum, dass der Mensch die Essenz des Menschseins verliert, jetzt gerade im Zusammenhang mit KI. Mhm. Aber dann hast du halt auch so ja, die positiveren Zukünfte, gerade Star Trek, da gibt es ja jetzt auch eine neue Serie,
Strange New Worlds,
ich bin Fan, ja, bietet ja nicht nur technologischen Fortschritt an, sondern eben auch diese Vorstellung, dass man, also es ist eine Friedensmission Star Trek, ne? Die fliegen da in den Weltraum, erkunden neue Welten und haben ein sehr diverses Team. Also von daher denke ich, dass es das immer noch gibt und dass es immer wieder neu aufgelegt wird, zeigt ja auch, die Leute wollen auch sowas sehen. Die wollen auch denken, die Zukunft ist nicht nur, alles ist schlimm, sondern da gibt es auch Raum für einiges, was gut ist.
Was ich gelesen habe, was dich auch begleitet und auch ja, aus unserer Jugend noch herrührt, ist Marty McFly mit Zurück aus der Zukunft. Und ich kann mich erinnern, es gab dieses Datum, in dem angeblich Marty McFly mit dem Hoverboard vorbeifliegen sollte. Ist nicht passiert, aber spielt bei dir auch in deinem Arbeitsumfeld eine wichtige Rolle. Wie?
Also ich liebe Zurück in die Zukunft. Also wer den Film nicht gesehen hat, den ersten. Also es gibt ja drei Teile, aber der erste ist für mich eigentlich der wichtigste. Denn da gibt es eine drei Gleichzeitigkeit. Ne? Also du hast diese drei Jahre, in den 80er Jahren, in den 50er Jahren und dann einmal eben 2015, glaube ich.
15 war es, genau.
Genau. Und er fliegt von den 80er Jahren erst in die Vergangenheit und dann muss er in die Zukunft. Das heißt, es ist nicht linear. Also was man verstehen muss, okay, jetzt sind wir voll in der Philosophie, aber der Mensch nimmt die Zeit ja als linear wahr. Das heißt, wir können immer nur in eine Richtung gehen, nicht nach hinten. Und wir können auch nichts überspringen. Und das wird in dem Film natürlich unterbrochen. Und genau dieses Modell verwende ich, wenn ich meinen Wissenschaftlern sage, ich möchte ein What-If-Szenario, also ein Was-wäre-wenn-Szenario von denen. Dann fangen die in der Zukunft an, fliegen in die Vergangenheit, um zu schauen, wie ist es denn dazu gekommen. Und dann schauen sie sich die Konsequenzen an. Warum? Damit geht man dann zum politischen Entscheidungsträger und sagt, schau mal, ich habe hier für dich mir eine Situation mal komplex durchdacht. Was ist, wenn das passiert? Was sind die Konsequenzen? Und das Wichtigste, was können wir heute tun, damit es nicht so kommt? Ne? Also deswegen sage ich auch oft, der Zukunftsforscher sollte nicht daran bemessen werden, was er hat kommen sehen. Denn wenn ich was kommen sehe, wenn ich vor etwas warne und mir wird zugehört, dann wird es ja eben nicht eintreten. Ne?
Weil die dann kann man es verhindern. Ja.
Genau, deswegen eigentlich ist der erfolgreiche Zukunftsforscher daran zu bemessen, wie viel wird ihm zugehört, nicht wie recht hatte er.
Wie viel wird ihm zugehört? Ich weiß, dass dir sehr viel zugehört wird. Und wenn man aus der Vergangenheit lernt, kann man dann, denn es sind natürlich momentan in der aktuellen Situation auch Herde, die auf ploppen oder wieder aufflammen. Du bist Nahost-Expertin, du hast dich damit deutlich auseinandergesetzt und wir haben momentan leider viele geopolitische Eskalationen relativ zeitgleich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich es gelesen habe, aber ich habe mal gelesen, dass der Krieg unserer Generation oder unserer Zeit viele kleine Kriege beinhaltet und nicht den ersten, zweiten und Gott bewahre den dritten Weltkrieg. Glaubst du, dass das eintreten kann? Wir haben den Nahostkonflikt, wir haben nach wie vor noch Russland und die Ukraine und es brodelt und schwelt auch zwischen China und Taiwan. Wenn das alles weiter eskalieren könnte, könnte sich da ein dritter Weltkrieg ausarten aus vielen kleinen?
Also grundsätzlich vielleicht einen Schritt zurück. Aus der Friedens- und Konfliktforschung wissen wir, dass es nicht unüblich ist. Also es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass mehrere Konflikte gleichzeitig passieren. Also wenn man jetzt schaut an die 70er Jahre, die auch sehr bewegt waren, da fing der libanesische Bürgerkrieg an, der hat 15 Jahre gedauert. Gleichzeitig gab es Krieg in Angola, es gab im Iran der Sturm auf die amerikanische Botschaft und die Geiselnahme der amerikanischen Diplomaten für sehr lange Zeit. Und gleichzeitig ist der amerikanische Präsident zurückgetreten, zum ersten Mal in der Geschichte, damals eben Nixon. Ne? Also deswegen, das ganz Wichtige ist, glaube ich, dass die Leute verstehen, dass sobald man anfängt, eine Situation als historisch einzigartig zu formulieren, macht man sich's nicht leichter, weil dann gibt man sich selber das Gefühl, das hat noch nie jemand geschafft, wie sollen wir das dann schaffen?
Also, so wie das, bei Corona beispielsweise,
ganz genau,
diese Machtlosigkeit.
Genau, also das ist, von daher ist es gibt historische Präzedenzfälle, wo das auch so war. Was wir wissen ist, es gibt auf jeden Fall diese Spannungspunkte. Ich glaube jetzt nicht, dass China dieses Jahr irgendwas mit Taiwan vorhat. Also einfach nur von was wir wissen, wie bereit die chinesische Armee ist. Das ist noch zu früh. Taiwan ist jetzt auch nicht so leicht einzunehmen, sonst wäre es schon passiert. Ne? Es ist eine sehr felsige Insel. Man kann da nicht einfach mit dem Boot an den Strand fahren und sagen, okay, wir sind jetzt da. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist für den Zuschauer zu verstehen, das ist jetzt schon über eine Woche her, was passiert ist mit Hamas. Die Tatsache, dass noch nichts passiert ist, also dass es keine Invasion gegeben hat bisher, liegt daran, dass die Diplomatie auf Hochtouren läuft. Warum? Weil alle Beteiligten wollen, dass es nicht eskaliert. Und ich glaube, da ist der Erste und der Zweite Weltkrieg eine ganz wichtige Lehre für alle Beteiligten, dass man eben nicht will, dass sowas nochmal passiert. Und das ist natürlich, ne, das ist diese Lehre hatten unsere Vorfahren im Ersten Weltkrieg noch nicht. Die konnten gar nicht antizipieren, was passiert ist. Also von daher denke ich, ich will den Leuten ein bisschen die Angst nehmen zu denken, das läuft jetzt alles unkontrolliert und alle sind jetzt total darauf aus, dass es weiter eskaliert. Es wird gezündelt, das ist ganz klar, aber gleichzeitig wird auch hinter den Kulissen ganz viel miteinander verhandelt, um eben zu vermeiden, dass es weiter eskaliert.
Bei diesen Verhandlungen hofft man natürlich auf Einsicht und auf Rücksicht aufeinander, aber was sind so die Kernthemen? Denn dieser Angriff der Hamas auf Israel, das finde ich tatsächlich auch spannend, aber das können wir auch gleich noch besprechen, wie dieser Überraschungsmoment zustande kam. Aber was ist so der Gegenstand oder die Prinzipien dieser diplomatischen Verhandlungen? Worum geht es da aktuell?
Also, was man verstehen muss, ist, im Gegensatz zu den 70er Jahren, das ist ja nicht das erste Mal, dass Israel einen militärischen Konflikt hat, im Gegensatz zu den 70er Jahren hat Israel jetzt viele arabische Partner. Also es hat Friedensabkommen mit Ägypten, mit Jordanien, auch mit den Emiraten, mit den anderen Golfstaaten, nicht mit Saudi-Arabien, aber mit den anderen kleineren Golfstaaten. Und es war, als das passiert ist, gerade im Begriff, mit Saudi-Arabien zu verhandeln, um auch diplomatische Beziehungen aufzubauen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil natürlich für die israelische Psyche steht jetzt was anderes auf dem Spiel, als jetzt, sage ich mal, 1973, als es auch überraschend angegriffen wurde von Ägypten und Syrien. Was steht auf dem Spiel? Es stehen diese Beziehungen auf dem Spiel. Damals stand das Überleben des Staates Israels auf dem Spiel. Das heißt, da musste man nicht Rücksicht nehmen auf Beziehungen mit anderen Staaten. Jetzt, das hält Israel, glaube ich, ein Stück weit zurück, jetzt so hart zuzuschlagen, wie es wahrscheinlich von der Emotion her gerne möchte. Also ich glaube, das ist glaube ich, das Wichtigste zu verstehen, dass der Kontext ganz anders ist als damals. So, worum geht es im Kern? Natürlich ist es ein Problem, was auf 1948 oder auch auf 1967 zurückgeht, die Staatswerdung von Israel. Also ganz, ganz, ganz verkürzt gefasst. 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen von den Israelis, die dorthin gegangen sind, also Juden aus allen möglichen Ländern, aber auch Juden, die dort schon gelebt haben. Aber es gab halt auch Palästinenser vor Ort. Also Palästinenser, das sind vor allem Muslime, aber auch Christen, Araber, die dort schon gelebt haben und die keinen Staat haben bisher dort. Ne? Und die wurden dann im Zweiten Krieg 1967 gedrängt, einmal ins Westjordanland und eine andere in den viel kleineren Gazastreifen. Und eigentlich seitdem geht es um die Frage, kann kann man in diesen zwei Territorien einen palästinensischen Staat aufbauen, ja oder nein? Und auf dem Weg dahin gab es immer wieder Fortschritte. Es gab die Oslo-Friedensabkommen, es gab die Schaffung einer palästinensischen Autonomiebehörde, also quasi die erste Stufe zur Staatswertung. Aber es ist immer wieder, sind wir vom Wagen gefallen. Ne? Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr verkürzt, aber die Hamas ist eine Organisation, die sich nähert von den Frustrationen der Palästinenser, dass es diesen Staat immer noch nicht gibt. Das heißt nicht, dass alle Palästinenser Fans von Hamas sind oder diese Terrorattentate gutheißen, aber sie haben natürlich den eigenen Frust, sie leben unter Bedingungen, unter denen sie so halt nicht leben möchten. Es ist ganz wichtig, nur den Kontext zu verstehen. Das rechtfertigt es nicht, aber genauso wie viele Israelis gespalten sind, wie man jetzt reagieren soll, sind auch Palästinenser gespalten in der Frage, was können wir eigentlich noch tun, damit wir unseren Staat eigentlich bekommen.
Du hast es gerade schon angesprochen, das ist jetzt kein Konflikt, der gerade mal durch den Hamas-Angriff aufgeploppt ist, sondern eigentlich eher seit der Staatsgründung Israels. Und natürlich geht es da auch um territoriale Errungenschaften. Daher finde ich es ein bisschen überraschend, dass man jetzt sagt, bei Israel mit dem angeblich stärksten Geheimdienst der Welt, dass man das überhaupt nicht hat kommen sehen, diesen doch sehr starken Angriff der Hamas auf Israel. Und da frage ich mich persönlich, wie kann das sein, dass der Mossad da tatsächlich nichts mitbekommen hat? Und wenn man so hier auf den Finanzmarkt mal links und rechts schaut, da wird natürlich auch von möglicher Software gesprochen, die zum Einsatz gekommen ist. Was hat sich da getan? Du bist auch Beraterin, was Militär angeht. Was hat sich da getan, was die Angriffe angeht und natürlich auch die Technologie dahinter?
Also was ganz interessant ist, dass also der israelische Geheimdienst hat Dinge gesehen. Vieles davon war ja offen. Ne? Also zum Beispiel dieses Dorf mit dem Häuserkampf, ja, wo die Hamas trainiert hat. Also der israelische Geheimdienst hat das, also nicht alles im Detail, aber hat einige dieser Manöver gesehen. Aber weil Hamas insgesamt sehr gekonnt ihnen suggeriert hat, nee, wir sind nicht an Konflikt interessiert, wir wollen weiterhin, weißt du, 19.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen gingen jeden Tag über die Grenze, um in Israel zu arbeiten. Israel hat einfach gedacht, die haben die falsch gelesen. Und das ist in der Zukunftsforschung oder strategischen Vorausschau, kommen wir immer wieder an diesen Punkt, wo wir Informationen haben, aber wir nicht um diesen Bias herumkommen. Also du siehst etwas, aber du musst es interpretieren. Und wenn du es so interpretierst, dass du halt denkst, naja, die wollen halt quasi nur spielen, die üben halt so ein bisschen, aber die haben nicht vor, irgend sowas in der Art zu tun, was mich zum zweiten Schritt bringt. Sowas in der Art ist noch nie passiert. Und alles, was es so noch nie gegeben hat, ist auch mit viel Vorstellungskraft schwer, sich einfach vorzustellen oder dagegen vorzugehen. Das ist so ein bisschen wie auch beim 11. September, da gab es ja danach auch einen Bericht in der Untersuchungskommission, wo 5 Gründe festgelegt wurden, warum das überhaupt passiert ist. Und einer davon war Failure of Imagination, also ein Versagen der Vorstellungskraft, dass wenn man hier Leute sieht, die irgendwie einen Pilotenschein machen, dass die vielleicht ein Flugzeug in ein Hochhaus crashen wollen. Also das ist am Ende immer wieder die menschliche Wahrnehmung von Fakten, die verzerrt sein können. Mich hat auch jemand mal gefragt vor kurzem, aber wie kann es sein, gerade Israel, was 1973 so überrascht wurde von Ägypten und von Syrien, wir waren doch, also es war die Israelin, wir waren doch so gegen Überraschung geimpft. Und dann habe ich gesagt, das stimmt zwar, aber das war eine andere Generation. Also die Leute, die 1973 erlebt haben in verantwortungsvoller Position, die sind heute nicht mehr da. Das heißt, bestimmte Erfahrungswerte kann man nicht weitergeben. Das wird jetzt natürlich für eine Generation, ist Israel wieder jetzt quasi geimpft gegen Überraschungen. Aber niemand ist vor Überraschungen gefeit, weil am Ende unser Gehirn, unser menschliches Gehirn, wird eine bestimmte Interpretation vornehmen.
Übersteigen unsere Vorstellungen möglicherweise auch Kriegssoftware, militärische Einsätze, kann man sich das jetzt so, oder das, was wir noch als Science-Fiction empfinden, Palantir ist ja beispielsweise ein Unternehmen, was bei der Forschung ganz vorne mit dabei ist und bei der Software ganz vorne mit dabei ist. Kann man das, du kennst das sicherlich, was da im Einsatz ist, aber übersteigt das jetzt die Vorstellung des Normalbürgers, was strategische Kriegsführung angeht?
Am Ende des Tages, also Palantir macht wirklich ganz tolle Sachen. Ich denke auch, Big Data wird in der Zukunft eine größere Rolle spielen, also auch bei uns in der NATO. Aber am Ende des Tages haben wir noch nicht genug, es gibt noch nicht genug wissenschaftliche Erkenntnisse zu Konflikt. Warum? unter welchen Umständen Menschen durch diese Schallmauer brechen, zur Gewalt hin, zur kollektiven Gewalt hin. Und vor allem, also es gibt immer mehr Frühwarnsysteme, also auch Palantir und auch viele, viele andere, die können dann erkennen, gut, jetzt in dem Fall nicht, aber die können in vielen anderen Fällen erkennen, okay, hier brodelt es jetzt bald, aber dann wissen wir noch nicht, okay, aber an welcher Strippe müssen wir jetzt ziehen, damit wir es aufhalten? Also die Lösung in der Zukunft wird wahrscheinlich irgend sowas in der Art sein, dass man mit ganz vielen Daten Früherkennung macht. Aber solange man nicht weiß, was man da mit diesen Erkenntnissen macht, bringt es uns eigentlich nichts. Also deswegen sage ich auch immer, wir brauchen viel mehr Ressourcen für Friedens- und Konfliktforschung.
Das heißt, man muss nach wie vor, auch so abgelutscht sich das anhört, die menschlichen Entscheidungen paaren mit dem Fortschritt der Technik.
Absolut. Empathie ist die einzige Methode, die wir haben. Sich vorstellen, was könnte der andere machen und warum, ist am Ende das einzige Tool, das wir haben.
Was gibt es noch neben Palantir? Klar, man hat natürlich wie immer KI zwei Seiten, aber was hat sich da getan in den letzten 10 Jahren, was strategische Militärführung angeht?
Also es gibt an der Universität Uppsala zum Beispiel gibt es ein großes Big Data Projekt zu Konflikt. Es gibt auch Lockheed Martin hat auch eins. Es gibt auch bei der EU eins, so ein Frühwarnsystem. Es gibt auch in Deutschland mittlerweile eins. Also es gibt ganz viele so computergestützte Systeme, die versuchen eben früh Konflikt zu erkennen. Das wird dann, also da werden dann eingespeist Daten wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, wie junge Bevölkerung, gerade junge Männer unter 30, wenn die arbeitslos sind, das korreliert so ein bisschen mit Konfliktanfälligkeit, mit ganz vielen anderen Daten. Dann kann man auch noch soziale Medien, da kann man nach Wörtern scannen, so Sentiment Analysis heißt es dann. Also da hat sich schon viel getan. Aber man darf nicht denken, dass wir da jetzt schon irgendwie am Ende der Fahnenstange sind. Wir haben eigentlich gerade erst angefangen. Und also am NATO Defense College, wo ich den Forschungsbereich leite, wir wollen auf jeden Fall in die Richtung gehen mit viel mehr Big Data, mit viel mehr eben mit Vorstellungskraft arbeiten, mit Szenarien, mit Simulationen, mit Red Teaming. Das heißt, da stellt man sich vor, ich bin die andere Seite. Also ich bin jetzt Hamas, dann stelle ich mir vor, was würde ich jetzt als nächstes machen? Weil, wie gesagt, Empathie. Wir können jetzt nicht Hamas anrufen und sie direkt fragen, also versucht man das dann quasi zu simulieren. Also da gibt es eine ganze Serie von Sachen und eben auch Science Fiction, aber jetzt nicht einen Science Fiction Autoren anrufen und fragen, sondern da gibt es zum Beispiel in Frankreich ein ganz interessantes Projekt, da nehmen die quasi Big Data aus Science Fiction, also sie stacken ganz viele verschiedene Science Fiction Produkte und schauen, gibt es hier einen Trend zum Thema Konflikt und wenn ja, in welche Richtung. Also ich sage immer, der Zukunftsforscher muss ein bisschen ein Schweinchen sein, eigentlich alles essen, sich aus allem nähren, was es so gibt. Es gibt nicht die Wunderwaffe, nach der sucht man immer, ne? So die Glaskugel, die uns sagt, wo kommt der nächste Konflikt und warum. Aber wir müssen drumherum arbeiten mit allen Methoden, die wir haben.
Lass uns noch auf ein Thema zum Stichwort Nahostkonflikt eingehen. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach der Iran bei der aktuellen Eskalation?
Also Iran hat natürlich Hamas geholfen, direkt und oder indirekt. Also finanzieren tun die sowieso schon die ganze Zeit. Mhm. Haben sie denen dann auch Material geliefert? Kann sein, aber ich glaube eher, sie haben ihnen die Ideen gegeben. Wie kann man eigentlich so vorgehen? Wie kann man gerade jetzt auf technischer Ebene? Ich glaube tatsächlich, wie dann dieser Angriff designt wurde, das war eher Hamas selber, denn Hamas hat ganz viel nachrichtendienstliches Material gesammelt. Das zum Beispiel habe auch ich gesehen. Ich habe gesehen, die fliegen neuerdings mit Heißluftballons schon vor ein paar Jahren, fliegen die einfach rüber nach Israel und machen da Fotos. Und ich habe mir gedacht, was machen die mit diesen Fotos? Ne? Also weil so nachrichtendienstliches Material, damit macht ja mal irgendwas. Und das war früher, haben die das eigentlich so in dem Sinne nicht gemacht. Ne? Also es gab dann so, das nennt man dann Weak Signals in der Zukunftsforschung. Du siehst irgendwie ein unübliches Verhalten, aber weißt noch nicht genau, was das bedeutet. So, Iran hat auf jeden Fall geholfen und Iran hat auch ein Interesse daran, dass jetzt dieses Ganze, was gerade dabei war, sich zu entwickeln, dass es eben nicht passiert, Stichwort Israel und Saudi-Arabien. Denn wenn Israel und Saudi-Arabien Alliierte werden, ist es die größte Gefahr für den Iran. Denn was die beiden gemeinsam haben, ist, sie sehen den Iran als Bedrohung. Wenn es jetzt unterbrochen wird oder abgebrochen wird, diese Verhandlungen, eben weil es im Gazastreifen zu extremer Gewalt gegen Palästinenser kommt, dann kann Saudi-Arabien es geht einfach politisch nicht, kann es kein Abkommen mit Israel geben. Also das ist zum Beispiel im Interesse Irans. Dann ist es auch im Interesse Irans, grundsätzlich quasi, ich sage jetzt mal den Westen, also Israel und seine Alliierten, vorzuführen sozusagen, einen Einfluss in der Weltöffentlichkeit zu verlieren, denn das sieht man ja jetzt schon, gerade im arabischen Raum, aber auch in Afrika finden viele, dass Europa, die Amerikaner, doppelte Standards haben. Also dass sie einerseits sagen, Russland schaltet den Zivilisten in der Ukraine Wasser und Strom ab. Aber wenn Israel es bei den Palästinensern macht, dann gibt es bei uns eine wesentlich weniger starke Reaktion. Das sehen die halt als einen doppelten Standard. Ne? Also, und das, warum ist das schlecht? Naja, wenn man am Ende in die UN geht und dann wählt man, dann fängt es halt an, langsam so zu sein, dass es mehr Staaten gibt, zahlenmäßig, die jetzt für China und Russland Initiativen stimmen als für unsere. Also es ist quasi Teil eines größeren geopolitischen Ganzen. Und Iran sitzt natürlich im gleichen Lager wie Russland, wie China. Ich würde nicht sagen, dass Russland oder China in irgendeiner Form an diesem Angriff beteiligt waren, aber sie profitieren davon, von der politischen Dynamik, die sich da jetzt rausentwickelt.
Zum russischen Thema oder zum Krieg in der Ukraine, zwischen der Ukraine und Russland, würde ich auch gerne noch kurz mich mit dir unterhalten. Aber was mir jetzt auch gerade aufploppt, was du mit dieser Doppelmoral angesprochen hast, gefühlt ist es hier bei uns in der, ich nenne es mal, westlichen Gesellschaft so, dass man eher pro Israel momentan ist und Anti-Palästinenser. Es werden Demos verboten von den Palästinensern, bei Israel lässt man das aber zu. Kann man das ganz vorsichtig gesagt darauf zurückführen, dass man hier immer noch das Sündenhütchen der jüdischen Bevölkerung sich anzieht, oder ist es deiner Meinung nach damit überhaupt nicht verknüpft?
Also ich glaube, gerade in Deutschland also ich weiß nicht, ob ich Sündenhütchen nenne, aber ich glaube, in Deutschland tatsächlich, da gibt es eine starke emotionale Bindung an Israel. Es ist nicht nur Schuldgefühl, es ist auch ein Verantwortungsgefühl. Aber dieses Gefühl ist sehr stark. Aber ich glaube, es ist nicht nur das. Ich glaube, es ist tatsächlich, dass, wenn man die Bilder sieht von jungen Menschen, die auf dem Festival tanzen, dann kann sich jeder von uns damit identifizieren. Während natürlich, wenn man Bilder sieht von Menschen, die ganz anders aussehen als wir, sage ich jetzt mal verschleierte Frauen, dann denkt der Zuschauer, okay, das ist ein Mensch, aber der ist mir jetzt nicht so, der ist mir nicht so ähnlich wie jetzt der Festival-Tänzer. Ne? So, also ich will das nicht rechtfertigen, aber ich sage, die emotionale Nähe besteht auch daran, dass gerade jetzt das Tel Aviv-Israel, nicht so sehr das Jerusalem-Israel, das Tel Aviv-Israel uns ähnlich ist, kulturell, vom Lebensstil und so weiter. Also ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und natürlich ist das was uns dann halt als Doppelmoral vorgeworfen wird. Das wurde uns auch bei der Ukraine schon vorgeworfen, dass man gesagt hat, Ukraine ist euch wichtig, denn die sind euch ähnlich. Aber die Palästinenser, das war übrigens schon vor Hamas, die Palästinenser sind euch ein bisschen egal. Ne? Also das habe ich öfter gehört im arabischen Raum. Das ist quasi, implizit wird es halt als Rassismus formuliert. Ne? Also sie sind uns nicht wichtig, weil die nicht so sind wie wir. Rassismus würde ich es nicht nennen, aber es gibt tatsächlich eine emotionalere Nähe einfach zu Menschen, die einem ähnlich sehen, ähnliche Dinge tun wie wir selbst.
Und die einem natürlich auch ähnlicher sind jetzt von der Entfernung. Ich habe keine Ahnung, was hier für eine Baustelle gerade ist. Aber die einem natürlich auch, was die geografische Nähe angeht, näher sind. Wo die Ukraine natürlich viel näher an uns dran ist jetzt als Israel beispielsweise. Ja. Und dann schürt das ja auch die Angst, dass das auch uns bald in irgendeiner Art und Weise betreffen könnte. Aber zum Thema, als es aufflammte mit dem Einmarsch, oder nicht mit dem Einmarsch, aber mit den Angriffen von Russland in der Ukraine, ich kann mich gut daran erinnern, als tatsächlich die ersten Raketen einschlugen hier. Zu diesem Zeitpunkt hat wahrscheinlich, oder ich zumindest nicht, aber ich glaube viele andere auch nicht damit gerechnet, dass dieser Krieg sich so lange fortsetzen wird. Kann man da schon eine vorsichtige Prognose wagen?
Also leider ich habe von Anfang an gesagt, das wird länger dauern. Also wir wussten halt statistisch gesehen, Kriege zwischen Staaten dauern im Schnitt 16 Monate. Und nach 16 Monaten gibt es auch eine andere Datenbasis von Harvard. Hier sind wir bei den Daten, die sagen, naja, so die Chancen auf Verhandlungen gehen nach ungefähr 15 Monaten langsam hoch. Aber die Statistik sind natürlich Durchschnittswerte. Das ist jetzt irgendwie nichts, woran man sich festhalten kann in dem Sinne. Zumal wir wissen, dass gerade in den letzten 10, 20 Jahren Kriege immer länger werden. Man nimmt an, es liegt daran, also es ist eine Hypothese, man weiß nicht genau, aber man nimmt an, es liegt daran, dass es gibt einfach mehr Geld auf der Welt und deswegen können mehr Waffen gekauft werden und dadurch können Kriege halt auch länger geführt werden. Also wenn man so will, ist die Hypothese, dass wir sind jetzt so reich als Welt geworden, dass wir uns plötzlich auch solche Kriege leisten können, in Anführungsstrichen. Meine Prognose ist, also tatsächlich, es geht für Russland um mehr als nur um die Ukraine. Das sieht man eben jetzt auch. Sie haben ja auch die Angriffe auf Israel nicht verurteilt,
ja.
Hat China auch nicht. Was hat eben dieses größere Ganze für mich bestätigt, dass es hier nicht um einzelne Konflikte geht, sondern es geht tatsächlich um ein systemisches Ganzes, wo Russland, China und ihre Freunde, die wollen halt eine andere Weltordnung als Europa und seine Alliierten, die USA, Kanada und so weiter, das wollen. Was heißt das, dass dieser Krieg, es geht um sehr viel und deswegen wird er tendenziell länger dauern. Ich habe immer gehofft, vielleicht nächstes Jahr fängt es dann irgendwann mal an mit Verhandlungen. Das ist auch immer noch meine Hoffnung, denn also das wird ja oft gesagt, kolportiert so, dieser Krieg kann militärisch nicht gewonnen werden. Hm. Ich glaube aber, das ist ein falsches Verständnis von, was militärisch bedeutet. Also wenn die Vorstellung ist, militärisch heißt, ich nehme jeden einzelnen russischen Soldaten und schmeiße ihn persönlich aus der Ukraine raus, dann ist das ein sehr vereinfachtes Verständnis davon. Denn Krieg heißt oder militärisch heißt eigentlich, dass die Moral, also den Willen zum Weiterkämpfen zu brechen in seinem Gegner. Und das kann man auch anders machen. Also dafür muss man nicht jetzt jeden einzelnen Soldaten töten oder das Land verweisen, sondern durch ganz viele verschiedene Handlungen das Gefühl erzeugen, ich kann diesen Krieg nicht militärisch gewinnen. Und das ist eigentlich das, was wir gerade anstreben. Was ist bei euch heute eigentlich los? Hier fällt alles auseinander.
Hier sind Menschen eben unterwegs.
Hier sind Menschen.
Das sind hier nicht, was tatsächlich ganz spannend ist.
Das ist
Leute
keine fragen, Leinwand, das ist echt.
Nee, das,
ja, ja.
Die Leute
ich fragen
immer, was das,
ja.
Mach's bitte nicht. Was das für ein Geklapper ist tatsächlich, das sind die Kurstafeln. Und wenn du hier runterspuckst, dann sind da unten die Händler und werden mich nicht mehr mit Kinderschokolade
ich mach
versorgen.
Das nicht. Okay,
danke.
Ich verspreche es mal
nicht. Das ist nämlich meine Einkunftsquelle hier.
Genau, also es geht darum, ich sage immer, alles, was man im Krieg nicht anfassen kann, ist genauso wichtig wie das, was man anfassen kann. Also die Panzer, die Waffen und so, alles, worüber wir die ganze Zeit diskutieren, sind wichtig. Aber was auch noch wichtig ist, ist die Strategie, der Wille zum Sieg, wie viel man da reinstecken will, ja? Die Kohäsion, wie kämpfen Soldaten miteinander bis aufs Letzte. Ja? Also das ist alles relevant und natürlich kann man das nicht sehen, deswegen ist es nicht so anschaulich. Aber ultimativ geht es darum, Russland zu verstehen zu geben, ihr könnt das nicht gewinnen. Und dann geht es an den Verhandlungstisch.
Gefühlt und ganz von außen ist es ja so, dass Russland die ungebrochene Macht ist, die ihre Kämpfer da einsetzt und ihre Waffen einsetzt und im Prinzip, dass wir unter anderem die Ukraine unterstützen mit Waffen und dementsprechend gegen Russland halten. Was glaubst du, wie kann man zumindest sich auf diese Annäherung, diese Diplomatie einigen? Was sind Lösungsansätze, wo man beide Seiten an einen Tisch bekommen kann? Was sind so Triggerpunkte für Russland und die Ukraine?
Also ich glaube tatsächlich, es gab ja Verhandlungen am Anfang des Konflikts. Ich glaube, was in der Verhandlungsmasse drin ist, ist die Krim, der Status der Krim. Also ich denke natürlich als Nahostexpertin an das Beispiel vom Sinai. 1967 hat Israel den Sinai erobert, der gehörte zu Ägypten. 1973, 6 Jahre später, hat Ägypten in einem Überraschungsangriff versucht, den Sinai zurückzubekommen. Was interessant ist, sie haben ihn militärisch nicht zurückbekommen können. Nicht komplett, aber sie haben dadurch Israel an den Verhandlungstisch gebracht. Und dann haben sie sich geeinigt, der Sinai kommt zurück zu Ägypten, wird aber demilitarisiert, damit Israel sich sicher fühlt. Und das ist hier zum Beispiel, das denken wir oft, dann denken wir, okay, könnte die Krim vielleicht dem einen gehören, aber demilitarisiert sein. Das ist, da könnte man spielen damit. Dann gibt es natürlich andere Fragen wie, ja, eben zum Beispiel militärisches Abkommen, vielleicht irgendwie vertrauensbildende Maßnahmen. Also es gibt da einige Sachen, wo man miteinander verhandeln könnte und wo es auch schon Fortschritte gab oder wo man sich zusichert, okay, die nächsten 10, 15 Jahre verändert keiner den Status auf der Krim. Also es gibt da Sachen, das ist aber nicht unsere Sache, von außen da jetzt rein zu suggerieren, das müssen die gemeinsam finden, aber dafür müssen sie natürlich erstmal ein Minimum an Vertrauen ineinander haben und dafür müssen sie beide erstmal verstehen, das ist jetzt die beste Option.
Verhandlungen sind immer die beste Option, um wahrscheinlich solche Sachen aus der Welt zu schaffen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu einer Bedienungsanleitung, die du geschrieben hast. Es geht nicht um eine Mikrowelle, Waschmaschine, keine Ahnung was, oder um ein Auto. Du hast eine Bedienungsanleitung für die Zukunft geschrieben, dein aktuelles Buch. Ich finde das ganz charmant, wie man tatsächlich an die Hand genommen wird, um in die Zukunft zu schauen und das nicht zwingend mit diesen negativ behafteten Gefühlen, die wir zu Eingang des Interviews schon besprochen hatten, tun muss. Was hat dich zu dieser Bedienungsanleitung angetrieben und vor allen Dingen, was ist für dich, was hast du daraus gelernt beim Schreiben des Buches, wie du der Zukunft entgegentreten kannst?
Ganz interessant. Also die erste, warum habe ich es geschrieben? Zwei Gründe. Erstens, dadurch, dass ich strategische Vorausschau mache, du erwähnest gerade den Global Trends Report, den habe ich für die EU geschrieben vor 4 Jahren. Da kamen die Leute oft zu mir und wollten wissen, wie machst du das? Also wie schaust du eigentlich in die Zukunft und kannst du uns da irgendwie mal Tipps geben, was für Methoden verwendest du und so weiter. Und das Zweite war, ich habe natürlich gemerkt, wie du auch, dass die meisten Leute Angst haben vor der Zukunft. Aber ich hatte so viel Forschung betrieben dazu. Ich dachte, die müssen eigentlich irgendwie auch verstehen, dass nicht alles daran schlecht wird und vor allem, dass sie viel mehr Einfluss darauf haben, als sie denken. Und deswegen habe ich es eben geschrieben wie eine Bedienungsanleitung, weil ich dachte, ich wollte es so zugänglich wie möglich machen. Denn jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen. Nicht jeder Einzelne wird jetzt den Klimawandel umdrehen, aber als Kollektiv eben schon. Und es ist auch kein Buch, wo es nur um die Zukunft von allen geht, sondern auch von jedem Einzelnen. Also diese vier verschiedenen Zukünfte, die ich vorhin genannt hatte. Und es ist eben geschrieben wie eine Bedienungsanleitung, weil es beschreibt, was ist es, woraus besteht es, wie wendet man es an, was macht man, wenn es kaputt ist. Und aktuell ist die Zukunft ein bisschen kaputt. Also
steht da eine Nummer da drin, dass man anrufen kann?
Da ist auch eine Hotline. Genau, da ist auch eine Hotline. Was habe ich dabei gelernt? Ich habe tatsächlich gelernt, es so anwendbar wie möglich zu machen, auch für mich selbst. Ne? Also ich hatte dann die Ambition, ich will auch so eine Liste drin haben, so wenn es den Leuten richtig schlecht geht, wie gehen sie damit um? Und ich habe die dann für mich selber auch schon angewandt. Ne? Also man schreibt ja eigentlich das Buch, was man gerne selber gekauft oder gelesen hätte. Und von daher habe ich es für alle geschrieben, aber auch für mich selbst.
Das heißt, diese Liste, die da drin ist, die ist multivariabel anwendbar für sämtliche Lebenslagen?
Genau.
Ich werde mir die mal rausschreiben und bei Fragen werde ich dich anrufen. Florence, ich sage vielen Dank, aber eine Sache ganz final möchte ich noch wissen. Was ist das, worauf du dich am meisten freust in der Zukunft und wovor fürchtest du dich am meisten?
Am meisten freue ich mich auf alle Arten von Innovationen, die bestimmte Dinge leichter machen, mit denen wir heute hadern. Also ganz gesundheitliche Themen wie zum Beispiel Alzheimer, wie zum Beispiel Diabetes, wie Asthma. Die meisten von uns sterben an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Krebs und da passiert so viel. Und da freue ich mich wirklich drauf, dass ich hoffe, dass ich eine andere Art von Altern haben werde, weniger ungeschütztes Gefühl habe zu sein, wenn es in der Zukunft um meine eigene Gesundheit geht. Darauf freue ich mich wirklich. Wovor habe ich am meisten Angst? Ich habe tatsächlich am meisten Angst, nicht so sehr von einem militärischen Konflikt, vielleicht weil ich dazu arbeite und deshalb vielleicht das Gefühl habe, ich kann es besser kontrollieren, aber dass der Klimawandel einfach natürlich das schlechteste Szenario sich so materialisiert, wie wir es denken. Aber auch da denke ich, da passiert sehr, sehr viel und da ist jetzt meine Hoffnung auf die Karte gesetzt, vielleicht kommt ja dann doch irgendwann noch ein technologischer Durchbruch, der uns hilft, mit dem CO2 umzugehen.
Tatsächlich gibt es da ja auch einige sehr interessante Forschungen, was eben der Klimawandel angeht und natürlich auch das Umdenken diesbezüglich. Aber du hast jetzt heute schon für mich zumindest sehr, sehr viele Denkansätze mir und auch unseren Zuschauern mitgebracht und dafür danke ich dir sehr herzlich.
Danke dir.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Bedienungsanleitung für Sie schmackhaft gemacht hat und dementsprechend auch den ein oder anderen Einblick in ein Thema, was natürlich mit relativ viel Angst momentan gesehen und behandelt wird, nämlich die geopolitischen Eskalationen auf der Welt. Nichtsdestotrotz geht es auch hier um das Verstehen, um das Miteinander und natürlich auch um die Diplomatie. Das ist das, was uns am Ende weiterbringt und ich hoffe, dass Future Markets auch Sie am Ende zur nächsten Sendung antreibt. Danke für heute.